etwas Verzögerung beginnt das Abendprogramm. Erstmal zwei, drei ganz kurze Ankündigungen. Die erste Ankündigung, es gibt wieder zwei Teilnehmerlisten für diejenigen von Ihnen, die Credit Points brauchen.
Ist das ein Mikro?
Für diese Vorlesung.
Oder nur für
und
den Tonband?
Für diejenigen von Ihnen, die an dem
nur für Tonband, ja?
Vorseminar teilnehmen. Andere müssen sich natürlich nicht eintragen. Zweitens haben wir auch noch ein paar extra Exemplare hier für das allgemeine Programm der Ringvorlesung, falls es dich interessiert, falls Sie heute das erste Mal zugestoßen sind. Die können sich auf dem Weg, den Heimweg mitnehmen. Drittens, bitte schnelle Ankündigung, nur ein Hinweis auf einen sehr spannenden Vortrag in der nächsten Woche, Dienstag, 30. Oktober, 19.30 Uhr. Der Keith Benson aus Vancouver spricht über, ich sage jetzt mal, das Verhältnis von Ästhetik und Ökologie, also ästhetische Wahrnehmung auch in der ökologischen Wissenschaft. Der Vortrag wird auf Englisch sein, aber das soll ja niemanden abhalten. Dann am nächsten Dienstag, das ist auch über Ausgang 4 im Schlossraum 63 um 19.30 Uhr dazu zu stoßen. So viel zu den Ankündigungen. Die letzte Sache, die ich nur ganz kurz sagen würde, wir haben hier ja ein experimentelles Format, haben wir in der letzten Woche vorgestellt, die meisten von Ihnen waren dabei. Ein experimentelles Format, wo wir unsere Redner einladen, auffordern, mit Möglichkeiten auch, ich sage jetzt mal, zu spielen, die einem normalen Vortrag nicht zur Verfügung stehen, sprich also auch die Möglichkeit, längere Texte zu Gehör zu bringen, mit Hilfe eines Schauspielers. Ich begrüße sehr herzlich Art Weder, der heute für uns liest. Nicht jeder der Vortragenden wird diese Möglichkeit wahrnehmen. Wir werden zwei, drei Vorträge in der Serie haben, die ohne diese Möglichkeit auskommen wollen. Und andere werden aus dem vollen Schöpfen hier. Es hat sehr viel Spaß gemacht, jetzt im Vorfeld mit Mitchell Ash zusammenzuarbeiten, die Textfassung zusammenzustellen. Wir werden sehen, vom Anspruch her zumindest, wir hoffen, dass alles technisch funktioniert, dass es noch multimedial wird, vielleicht also ein Filmdokument noch dabei ist.
Nein.
Also hier wird wirklich ganz alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Was aber auch heißen kann, dass wir mit dem Zeitmanagement nicht so ganz orthodox verfahren können heute. Wir müssen einfach hoffen, dass wir natürlich am Ende noch genug Zeit haben zur Diskussion, ist klar. Aber es könnte ein bisschen länger dauern als der normale Vortrag hier. Aber es wird ja dafür sinnlich so präsent sein, dass es uns nicht schwerfällt, auch ein wenig länger auszuhaben. So viel dazu. Jetzt möchte ich ganz kurz nur Mitchell Ash vorstellen, damit ich wenigstens nicht derjenige bin, der hier für die Verzögerung verantwortlich ist. Mitchell Ash, ich bin sehr froh, dass er kommen konnte, hat Geschichte, Philosophie und Psychologie studiert in Amherst und Harvard und allgemeine Geschichte und Wissenschaftsgeschichte an der FU Berlin, hat in Harvard promoviert und ist seit 1997 an der Universität in Wien. Ich nenne nur ein paar seiner wichtigsten Bücher und Veröffentlichungen. Ein sehr häufig zitierter Text ist 2002 erschienen, ein Aufsatz mit dem Titel Wissenschaft und Politik als Ressourcen füreinander. Von den Büchern wären zu erwähnen, insbesondere ein Buch, das für den heutigen Vortrag auch sehr prägend ist, Gestalt Psychology in German Culture, 1890 bis 1967, Holism, also Holismus, and the Quest for Objectivity. Dann andere Bücher, Mythos Humboldt, Vergangenheit und Zukunft der deutschen Universitäten. Ein weiteres Buch, eine Sammlung von Aufsätzen, Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit, von der Wiener Moderne bis zur Gegenwart. Und schließlich, das ist jetzt gerade erschienen, Psychologies, Territories, Historical and Contemporary Perspectives from Different Disciplines. Damit ist also eine Bandbreite auch schon genannt, die, glaube ich, im Vortrag reflektiert wird. Ich sollte noch erwähnen, dass er in Wien Sprecher des Initiativkollegs, einer Art, also Graduiertenkolleg würden wir sagen, Naturwissenschaften im historischen Kontext ist und er war jetzt seit 5 Jahren und bis zum Ende dieses Jahres Präsident der Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte. Also so viel einfach zunächst mal als Einführung und hiermit übergebe ich dem Team Ash und Bea.
Herzlichen Dank, Alfred Nordmann. Vielen Dank auch sehr für diese Einladung und Dank auch an den Technikerinnen für die große Hilfe. Ich hoffe, es wird jetzt spielen. Wir werden gleich sehen. Also Sie sehen im Titel bereits, dass hier etwas behauptet werden soll. Und was genau behauptet werden soll, wird gleich in der ersten inhaltlichen Folie klar gemacht werden, was Gestalttheorie nämlich sei. Das ist eine Behauptung, die ich da aufstellen werde. Dann wird die Frage zu stellen sein, in einem zweiten gleich zu folgenden Schritt, warum die Gestalttheorie so sei, wie ich behaupte, dass sie sei, historisch gesehen. Und dann wird endlich übergegangen zur Vorstellung der beiden Figuren, um die es hier gehen soll. Zunächst Max Wertheimer und dann Wolfgang Köhler. Warum habe ich die beiden gewählt? Weil sie zwei der Dreiergespann ausmachen, die Gestalttheorie kreiert hat und deren Zusammenwirken gedanklich eigentlich der Kern dessen ist, wovon hier die Rede sein soll. Also zur Einführung, was ist Gestalttheorie? Es ist ein Ansatz, ein philosophischer und psychologischer Ansatz, entwickelt von diesen drei Herren, Max Wertheimer, Wolfgang Köhler und Kurt Kofka, im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Meist wird das Gestaltpsychologie genannt, das finden Sie eher in den Lexika heute als Gestalttheorie. Und es kam tatsächlich aus der Psychologie hervor, wurde aber nie auf diese Disziplin begrenzt. Und deshalb halte ich es für spannend, heute darüber mit Ihnen zu sprechen. Die Gestalttheorie hat drei zentrale Thesen aufgestellt. Die erste These steht auf dem Schirm, das Ganze ist im menschlichen Erlebnis nicht mehr, wie es immer heißt, mehr als die Summe seiner Teile, das ist dieser alte Spruch, den Sie kennen, sondern wesentlich anders als eine Summe von Teilen. Es geht darum, das Primat der Ansammlung von Empfindungen im menschlichen Geiste zu überwinden, zugunsten des Primates eines Ganzen, und wovon da die Rede ist, es steht auch da. Das Ganze ist hier gedacht im Erlebnisfeld als strukturiertes Ganzes und die Gegenstände im Feld und deren Verhältnis zueinander sind Teil dieses systematisch strukturierten Ganzen. Also es geht nicht nur um Dinge als Ganze, sondern um deren Verhältnis zueinander in einem strukturierten Wahrnehmungsfeld. Das ist Wahrnehmungsfeld, das ist gemeint, wenn man Ganze sagt in diesem Zusammenhang. Zweite These, das menschliche Verhalten, also nicht nur die Wahrnehmung, sondern das menschliche Verhalten, wie das viele Tiere, hat Gestaltcharakter. Was heißt hier, hat Gestaltcharakter? Das heißt, dieses Verhalten hat einen sinnvollen Bezug zum jeweiligen Handlungszweck, zeigt aber auch die Fähigkeit des Tieres oder des Menschen auf, Relationen als solche wahrzunehmen und weist eine wahrnehmbare Form auf, welche diesen Bezug bzw. die Fähigkeit zur Relationswahrnehmung unmittelbar aufzeigt. Was das auf sich hat, wird und in dem Teil zu Wolfgang Köhler Klares gemacht werden, hoffe ich, weil Köhler es ist, der diese These am stärksten in der Forschung zu begründen versucht hat. Dritte These, Gestalten und Gestaltverhältnisse gibt es nicht nur im menschlichen Erleben und nicht nur im Verhalten der Menschen und der Tiere, sondern auch in der nicht lebendigen, also unbelebten Natur. Physikalischen Systemen kann Gestalteigenschaften zugeschrieben werden, eine sehr kühne These. Was das auf sich hat, wird auch im Teil zu Köhler genauer zu erläutern sein. Der Punkt hier ist, dass Gestalttheorie nicht nur mit der Human- oder der Tierpsychologie zu tun hat, sondern viel allgemeiner von Anfang an gemeint war. Es ist gedacht worden als Fundament einer einheitlichen Weltanschauung, die das Menschliche, das Lebendige und die Natur insgesamt prägt. Wieso kam es dazu? Muss man nun fragen, sind das drei Spinner, die irgendwie abweichendes Verhalten an den Tag gelegt haben, könnte man fragen. Nein, sie sind drei ganz typische Gestalten ihrer Zeit, möchte ich Ihnen nahebringen. Denn die ersten experimental arbeitenden Psychologen im deutschsprachigen Raum waren von der Ausbildung her Philosophen, die der Ansicht waren, dass es möglich und geboten sei, grundlegende Fragen der Philosophie, insbesondere der Erkenntnistheorie, damals Erkenntnispsychologie auch genannt, mittels empirischer Methoden zu lösen. Ein Hauptvertreter dieser Richtung innerhalb der Philosophie wohlgemerkt war Karl Stumpf, Lehrer aller Gestaltpsychologen, wie es da steht, Der hat in seinem ersten Hauptwerk Tonpsychologie, nur um ein Beispiel herauszugreifen, von einer messenden Urteilslehre gesprochen. Also von einer Urteilslehre, die auf empirischer und nicht auf werttheoretischer oder allgemein philosophischer Grundlage zu erarbeiten wäre. Hier ist er in seinem Ornat als Rektor der Universität Wien, der Friedrich-Wilhelms-Universität Wien, anno 1907. Er war dort Gründer des dortigen psychologischen Seminars, das erst 7 Jahre nach seiner Ernennung in psychologisches Institut umbenannt wurde, aber er behielt den Titel Professor für Philosophie. Das halte ich für ziemlich wichtig. Diese Doppelidentität war Berufsinhalt für Herrn Stumpf und wie wir sehen werden, auch für die beiden Herren, von denen hier die Rede sein soll. Dann kommen wir endlich zum ersten dieser Herren. Und bevor ich mehr über ihn erzähle, muss ich unseren Herrn zum Sprechen kommen. Er spricht nämlich, Herr Wertheimer, in diesem Text über sein Verhältnis zu seinem Lehrer Karl Stumpf.
Da sind Forscher, die Ideen wie Gegner auf die Natur los, stellen ihr Fall, machen Offensiven, suchen sie unterzukriegen wie in Feindschaft, sind wie kühle Techniker oder wie Sportsleute, wollen ihre eigene Kraft fühlen, sich einen Erfolg holen. Andere sind wie Reisende, die amüsante Feuilletons schreiben. Andere wieder haben ihre Zettelkasten, schreiben dicke Bücher, in denen alles durcheinander schwimmt. Noch andere sitzen fleißig an einem kleinen, bestimmten Stück, haben richtige KGE, konzentrische Gesichtsfeldeinengung, gibt es auch auf anderen Gebieten als im Optischen, sind blind nach rechts und links. Wie anders sind sie? Bei ihnen sind die Tatsachen keine Angriffsobjekte, nichts, was blinkende Resultate bringen soll. Wie in Vaterhänden sind bei ihnen die Tatsachen. In Afrika gibt es bei einem Volk die Sitte, wenn man einem Gast sein Vertrauen zeigen will, so legt ihm die Mutter den Säugling auf den Arm und sagt, halte das Kindchen. So halten sie die Tatsachen in Händen und so haben sie uns gelehrt, Ehrfurcht vor dem Wirklichen. Ehrfurcht und Liebe zu den Tatsachen, keine fahrigen Bewegungen und noch in einem anderen Sinne ist nichts von konzentrischer Gesichtsfeldeinengung bei Ihnen. So sehr Sie die Arbeit in der Einzelwissenschaft lieben und fördern, so haben Sie uns doch gelehrt, überall den Blick auf die großen prinzipiellsten Zusammenhänge gerichtet zu halten, in fruchtbarer Arbeitsgemeinschaft von Psychologie und Erkenntnistheorie im Angesicht der höchsten Probleme der Philosophie zu arbeiten. Keiner von uns mag sich in die Stube der Einzelwissenschaft sperren lassen.
Das war Max Wertheimer über Karl Stumpf. Nun Max Wertheimer über sich selbst.
Ich, Max Wertheimer, österreichischer Staatsangehörigkeit, bin geboren am 15. April 1880 zu Prag in Böhmen. Als Sohn des Handelsschuldirektors Wilhelm Wertheimer und seiner Frau Rosa, geborenen Zwicker, jüdischer Konfession. Belehrung, Förderung und Unterstützung bei Studien im Gebiete der experimentellen Psychologie genoss ich in den Psychologischen Instituten Berlin und Würzburg und im Physiologischen Institut in Prag, insbesondere durch die Herren Professoren Külpe, Stumpf, Schumann, Gard.
Was hier nicht erwähnt wurde, ist die philosophische Seite der Ausbildung Max Wertheimers, die vor allem durch Christian von Ehrenfels geprägt worden ist. Christian von Ehrenfels ist es, der bereits 1890 von Gestaltqualitäten gesprochen hat, als Qualitäten der Empfindung oder der Wahrnehmung, die zusätzlich da seien, neben den Empfindungen wie Farbe oder Ton, und eine eigene Qualität besitzen, die zum Beispiel sich darin ausdrückt, wie eine Melodie zu hören ist. Dass eine Melodie als Melodie zu hören sein kann, egal in welcher Tonart sie gespielt wird, macht die Gestaltqualität dieser Melodie aus, so Ehrenfels. Davon geht Wertheimer auch aus in seiner Weiterentwicklung dieses Gedankens. Nach vielen Jahren Wanderschaft beginnt er im Jahre 1910 Experimente im Frankfurt-Main auszuführen über das Bewegensehen als Gestaltwahrnehmung. Und zwar mit diesem Instrument, einem Tachistoskop, das, wenn man das so dreht wie ein Rad, hier rechts sehen Sie, ich habe keinen Pointer, wenn Sie da rechts schauen, ist ein Schlitz, wird in bestimmbaren Intervallen ein Licht durchscheinen und die Stücke, die da vorne stehen, können vor dem Schlitz so gestellt werden, dass sie einzeln exponiert werden, entweder nebeneinander oder nacheinander. Ein perfekt aufgestelltes experimentalpsychologisches Apparat der damaligen Zeit. Und die Versuchspersonen, die hier schauen sollten, waren, wie Sie sehen, Wolfgang Köhler und Kurt Kofke, bereits genannt, Mida Kofke, die Frau von Kurt Kofke, und eine gewisse Gabriele Gräfin von Wartensleben, wie Sie sehen, also nicht nur Männer. Nun sehen wir eine moderne Fassung dessen, was Sie gesehen haben. Erstmal die Punkte einzeln und dann sieht man, was sieht man? Bitte schön, was sieht man? Herr Wertheimer.
Dieser sinnlich klar und deutlich gegebene Eindruck der Bewegung eines Identischen ist psychologisch rätselhaft. Was ist psychisch gegeben, wenn man hier Bewegungen sieht? Ist es möglich, durch vorschreitende experimentelle Fragestellungen vorwärts zu kommen in der Erforschung des Problems, was da psychisch vorhanden sei, was diese Eindrücke konstituieren? Bei den obigen Experimenten hat man es nicht nur mit einem theoretischen Beweismittel zu tun, sondern mit einem Demonstrationsexperiment im prägnanten Sinn, in welchem der reine Viehvorgang erscheint. Es ist da außer der Farbe des Grundes nichts von den gewöhnlichen optischen Qualitäten im Bewegungsfeld gegeben. Der Beobachter sagt hier nicht, der Strich bewegt sich hinüber, glaubt auch nicht, er bewege sich hinüber A nach B oder er scheine sich hinüber zu bewegen, sondern ich sehe A, ich sehe B. Ich sehe zwischen den beiden Bewegungen, ich sehe das Hinüber, die Drehung. Nicht des Striches oder der Striche, die sind an ihren Orten A und B. Ein starkes oder ein schwaches hinüber selbst. Ich sehe Bewegung so gezeigt, nicht ein hinüber von etwas. Und dies bei vollster Aufmerksamkeitskonzentration auf das Feld und kritischster Betrachtung. Je stärker, je zentraler die Aufmerksamkeit im Felde konzentriert ist, desto besser.
Vielleicht hilft es hier mal kurz einzuflechten, dass Sie genauso etwas auch sehen, wenn Sie ins Kino gehen. Die Bilder sind einzeln. Und wenn sie in einer bestimmten Geschwindigkeit nacheinander gezeigt werden, sieht es so aus, als gäbe es Bewegung. Es ist eine Illusion, aber Wertheimer will uns klar machen, dass diese Illusion psychisch real ist und daher erklärungsbedürftig. Wie denn ist dieses Phänomen zu erklären? Wertheimer zieht dazu ein körperliches Geschehen im Hirn heran und die Frage ist, warum er das macht.
Eine physiologische Theorie hat in Zusammenhang mit der experimentellen Forschung meines Erachtens zweierlei Funktionen. Einerseits soll sie die verschiedenen Einzelergebnisse und Gesetzmäßigkeiten in einheitlicher Weise zusammenfassen und deduzierbar machen. Andererseits, und dies scheint das Wesentliche, durch diese einheitliche Zusammenfassung dem weiteren Vorwärtskommen der Forschung dienen. Indem sie zu konkreten experimentellen Fragestellungen führt, die zunächst der Prüfung der Theorie selbst, im Grunde aber zu weiteren Eindringen in die Gesetzmäßigkeiten der Erscheinungen tauglich sind. In diesem Sinne mag ein Schema physiologischer Fundierung hier anhangsweise kurz skizziert werden. Es handelt sich um bestimmte zentrale Vorgänge, physiologische Querfunktionen besonderer Art, die als das physiologische Korrelat der Viehphänomene dienen. Es muss nach neueren Hirn physiologischen Forschungen als wahrscheinlich angenommen werden, dass mit einer Erregung einer zentralen Stelle A eine physiologische Wirkung in gewissem Umkreis um dieselbe gesetzt ist. Werden zwei Stellen A und B in Erregung versetzt, so ergäbe sich beiderseits solche Umkreiswirkung. Der Umkreis ist für Erregungsvorgänge prädisponiert. Wird die Stelle A gereizt, in bestimmter kurzer Zeit nachher die nahe Stelle B, so trete eine Art physiologischen Kurzschlusses von A nach B ein. In dem Abstand zwischen beiden Stellen finde ein spezifisches Hinüber von Erregung statt.
So seine damaligen, wie Sie merken, nicht sonderlich klare Überlegungen, die mit der heutigen Hirnforschung auch nicht ohne weiteres im Einklang zu bringen sind. Aber der Punkt ist nicht, ob er recht hatte oder nicht, sondern dass er gemeint hat, dass ein Geschehen im Hirn heranzuziehen sein muss, um die unmittelbare Wahrnehmbarkeit von Bewegung als solche erklären zu können. Aber es ging von vornherein um weit mehr als experimentalpsychologische Forschung im Labor. Gestalttheorie war von Anfang an mehr als eine Theorie der Wahrnehmungsphänomene, und dies belegt ein Text, der im selben Jahr, wie die Studie zu Bewegungssehen erschienen ist, 1912, über das Denken der Naturvölker, Zahlen und Zahlgebilde. Ein merkwürdiges Wort, Zahlgebilde. Was kann so etwas bloß sein?
Solche Gruppen sind natürliche Gruppen. Augen sind zwei. Teller und Tisch nicht. Stängel und Blüte nicht. Ein solches natürliches Gebilde ist unser Paar. Das Gebildepaar gründet auf Symmetrie, auf Pendants, auf formalen und Gebrauchszusammenhang, Augen, Stiefel, auf biologischen Zusammenhang, Ehepaar. Und fast nicht bevorzugtermaßen Gleiches, sondern Zusammengehöriges. Dass Menschen überhaupt mit anderem als Menschen Zweigebilde und so weiter ergeben kommt, abgesehen von ganz speziellen Umständen, nicht vor. Ein Reiter mit Pferd gibt nicht zwei, sondern eventuell eins, einen Geritten. Krass ausgedrückt, ein Pferd plus ein Pferd gleich zwei Pferde, ein Mensch plus ein Mensch gleich zwei Menschen, ein Mensch plus ein Pferd ist zum Beispiel ein Reiter. Uns scheint es ein unbedingter Vorzug, von den natürlichen Beziehungen eines Dinges beliebig absehen zu können. Und wir haben für unsere Bedürfnisse auch große denktechnische Vorteile davon. Dort sind die Denkgebilde selbst an den realen Möglichkeiten orientiert. Es lässt sich geradezu der in anderen Zusammenhang zu behandelnde Grundsatz formulieren, wo natürliche Beziehung lebendiger, konkret relevanter Konnex in den Dingen nicht besteht oder durch die konkrete Situation gefordert ist, existiert zunächst auch kein logischer Konnex. Kein logisches Kommerzium ist möglich. Im Gegensatz zu der Art unseres Denkens, welches logisch in Richtung geht wie alles ist zählbar, alles ist durch Unverbindung verbindbar und so weiter. Überhaupt. Eine Zahlenfassung oder Operation ausführen, ohne dass deren Sinn in der lebendigen Wirklichkeit wurzelt, ja von den natürlichen Verhältnissen direkt gefordert wird, liegt Naturvölkern im Allgemeinen ganz fern, ist ihnen nahezu unmöglich. Stellt man ihnen Aufgaben, so zeigt sich oft sehr deutlich, wie wirklichkeitsabstrakt wir zu denken gewohnt sind, wie sie dagegen mit ihrem Denken in wirklichen Wurzeln.
Im wirklichen Wurzeln. Max Wertheimer wollte es, dass die naturwissenschaftliche Psychologie ebenso im Wirklichen des Psychischen wurzelt, wie das Denken der Naturvölker, wobei er im selben Aufsatz betont, dass dieses natürliche Denken nicht nur in Afrika stattfindet, sondern auch bei natürlich denkenden Menschen hier bei uns, wie zum Beispiel Becker. 7 Jahre später formuliert Wertheimer allgemeinere Prinzipien der Fragestellungen, von der gerade die Rede war, in einem sehr kleinen Aufsatz über Schlussprozesse im produktiven Denken. Das ist, sollte sein Beitrag zur Festschrift für Karl Stumpf werden, aus der Sie gerade am Anfang etwas gehört haben. Die Festschrift erschien infolge der Wirrung der Zeiten, Sie sehen, merken das ja nicht, aber der Text erschien. Und darin wirft Wertheimer ein ziemlich interessantes Problem auf.
Über Schlussprozesse im produktiven Denken. Wie recht eigentlich das Denken arbeite, was vor sich gehe, wenn das Denken irgendwann wirklich vorwärts drängt. Was hierbei im Prozesse die entscheidenden Momente, die entscheidenden Schritte seien, das sind Fragen, die von Alters das Denken ernsthaft beschäftigt haben. Meist in einer Weitung und Wendung des Problems freilich, die wenig direkte Beziehung mehr zu dem enthält, was in lebendig vorwärts dringenden Prozessen wirklich vor sich gehen mag. Was geht recht eigentlich vor bei solchen Prozessen? Woran liegt es, dass derselbe Schluss zu verschiedenen Malen so verschieden erscheinen kann? Aber wir müssen, um ins Eigentliche zu dringen, noch sehr andersartige Beispiele bedenken. Caius ist zusammen mit seinem besten Freund Xaver seit langem im Vorstand eines Vereins. Beide haben seit längerer Zeit an der Arbeitsrichtung des Vereins keine Freude mehr und nehmen an den Vorstandssitzungen nie teil, außer an den regelmäßigen Jahressitzungen, wenn der Rechenschaftsbericht ihres Spezialressorts verhandelt wird. Caius kommt eines Tages von einer Reise zurück und findet eine Zuschrift vor, in der ihm von einem einstimmigen Vorstandsbeschluss Mitteilung gemacht wird, welcher die Angelegenheit Y in der und der Weise regelt. Caius fährt auf. Das ist ja aber gräulich. Jetzt ist es aber zu viel. Jetzt treten wir aus. Ich muss doch gleich den Xaver antelefonieren. Und liest weiter. Im Zusammenhang mit der Angelegenheit Y wurde der Rechenschaftsbericht über Pipapo, der vorzeitig für diese Sitzung hatte anberaumt werden müssen, nach längerer Rede des Herrn Xaver genehmigt. Hier mag zuerst etwas deutlich werden, was bei derartigen Prozessen von großer Wichtigkeit ist. Die Umkrempelung von S. Xaver ist ein guter Mensch. Einen Augenblick lang sind die beiden Prämissen nebeneinander da. Dann plötzlich im Einschnappen welch ein Prozess. Was? Der Xaver war dabei. Auch der Xaver ist also so. Ein solches ist unter anderem in der Geschichtsschreibung oft von großer Bedeutung. Nicht selten kamen grundstürzende Änderungen in der Art, wie man einen geschichtlichen Charakter sah, so zustande, dass Tatsachen, die bisher nur nie zu diesem Ende recht konfrontiert worden waren, in ihrer Konfrontation eine völlig neue Zentrierung des geschichtlichen Charakters bewirkten.
Das Wort Zentrierung ist hier ganz wichtig. Es geht um eine Zentrierung der gedanklichen Struktur, in diesem Fall der Meinung, die man von einem Menschen hat, die plötzlich infolge neuer Erfahrungen völlig umgeändert werden muss. Und das bedeutet für Max Wertheimer eine Umzentrierung der Struktur, der gedanklichen Struktur, die man sich von der Welt gemacht hat. Dass er nicht nur an der Geschichtswissenschaft gedacht hat, zeigt dieses nette Triptychon, ein Bild, das in Erinnerung an gemeinsame Zeiten in Berlin im Jahre 1918 gemacht wurde von Max Wertheimer, Albert Einstein, den Sie vielleicht gerade noch wiedererkennen können in der Mitte, und Max Born, zwei Physiker also und einem Philosophen, der psychologisch denkt, treffen sich zusammen. Die näheren Umstände kann ich aus zeitlichen Gründen hier nicht erzählen. Aber in demselben Aufsatz, von dem gerade die Rede war, macht Max Wertheimer erste Schritte hin zu einer Anwendung dieser Problematik auf die Entstehung neuer Gedanken, auch in der Physik. Relativitätstheorie als nur ein Beispiel. Eben auf der Grundlage von Gesprächen, die er zu der Zeit mit Einstein geführt hat, über die Entstehung derselben Relativitätstheorie. Das reift erst Jahrzehnte später in dem Buch Produktives Denken, das erstmals im Exil in englischer Sprache 1943 erscheinen wird. Aber in den 20er Jahren ist Max Wertheimer hauptsächlich in Berlin tätig, als außerordentlicher Professor an der Friedrich-Wilhelm-Universität zu Berlin, neben Wolfgang Köhler, von dem später die Rede sein wird. In der Folge der halben deutschen Revolution von 1918-19 wird das Berliner Staatsschloss frei. Und in dieses Staatsschloss ziehen neben vielen anderen akademischen Einrichtungen das Psychologische Institut der Friedrich-Wilhelm-Universität als einziges Universitätsinstitut ein. Also in diesen Räumen denkt sich Wertheimer seine Theorie weiter, nicht als Ordinarius, aber als assoziierter Professor, und kommt unter anderem, unter vielem anderen, zu einer Reihe von ihm und anderen sogenannten Gestaltgesetzen, die er erstmals im Jahre 1923 ganz zaghaft zu publizieren beginnt. Das sind Gesetze, die er selber innere Gesetzmäßigkeiten im Erleben nennen will. Und hier wirft er auch eine Problematik auf, die zurückführt zum Beginn der Entwicklung, von der wir die ganze Zeit sprechen.
Was ist, was will Gestalttheorie? Gestalttheorie ist etwas mitten aus konkreter Arbeit Erwachsenes. Erwachsen in dem Arbeiten an bestimmten Problemen der Psychologie, der Völkerpsychologie, der Logik, der Erkenntnistheorie. Ganz konkrete Probleme sind es, die den Boden gegeben haben. Immer mehr konvergierte die Arbeit zu einem Grund- und Hauptproblem. Wie ist die Grundsituation? Eine Situation, die vielen Forschern, vielen Philosophen der Jetztzeit in ganz ähnlicher Weise da war, vielen auch von den jungen Menschen, auch von den Jüngsten, immer wieder entsteht. Die Grundsituation, man kommt von lebendigem Geschehen zur Wissenschaft, sucht in ihr Klärung, Vertiefung, Hineindringen, Vorwärtsdringen in das Wesentliche dessen, was da vorgeht, und findet vielfach zwar Belehrungen, Kenntnisse, Zusammenhänge und fühlt sich nachher ärmer als zuvor. Die Gestalttheorie versucht nicht, das Problem zu verkleistern oder zu umgehen, versucht auch nicht, das Problem dadurch zu erledigen, dass man sagt, so ist die Wissenschaft. Das Leben ist anders, ist nicht so, dass man sagt, ja, bei den geistigen Dingen gibt es anderes als bei den anderen Dingen, dass man das Heile in Materialtrennung sucht. Sie versucht, an einem entscheidenden Punkt in das Innere des Problems hineinzukommen. Die Gestalttheorie glaubt nun, einen entscheidenden, sachlichen Punkt für das Problem darin gefunden zu haben, dass sie erkennt, es gibt Zusammenhänge, Gegebenheiten anderer, formal anderer Art. Nicht nur in der Geisteswissenschaft. Man könnte das Grundproblem der Gestalttheorie etwa so zu formulieren suchen, es gibt Zusammenhänge, bei denen nicht, was im Ganzen geschieht, sich daraus herleitet, wie die einzelnen Stücke sind und sich zusammensetzen, sondern umgekehrt, wo, im prägnanten Fall, sich das, was an einem Teil dieses Ganzen geschieht, bestimmt, von einer inneren Struktur, Gesetzmäßigkeit dieses seines Ganzen.
Das war aus einem Text namens Über Gestalttheorie aus dem Jahr 1925. Nun kommen wir zum Konkreten. Wie sieht es aus mit den Gestaltgesetzen im Erleben in einem konkreten Fall?
Ich stehe am Fenster und sehe ein Haus, Bäume, den Himmel. Aus theoretischen Gründen könnte ich zu zählen versuchen und sagen, hier gibt es 327 Helligkeiten. Habe ich 327? Nein. Ich sehe den Himmel, das Haus, die Bäume. Und niemand kann diese 327 als solche haben. Weiter in dieser seltsamen Berechnung, das Haus sollte, sagen wir, 120 und die Bäume 90 und der Himmel 117. Ich habe aber auf jeden Fall diese Verbindung, diese Trennung und nicht, sagen wir 127 und 100 und 100 oder 150 und 177. Ich sehe das alles in dieser spezifischen Verbindung, dieser spezifischen Trennung der Gegenstände. Und die Art der Verbindung oder Trennung, die ich sehe, ist keinesfalls durch mich frei entscheidbar. Es ist fast unmöglich, das alles in irgendeiner Kombination zu sehen, die ich per Zufall wählen könnte. Wenn ich es schaffe, eine ungewöhnliche Kombination zu sehen, welch seltsamer Vorgang das ist, welche Überraschung, wenn, nachdem ich lange hinschaue und vielmals versuche, ich entdecke unter dem Einfluss einer sehr unrealistischen Einstellung, dass Teile des Fensterrahmens dort drüben mit einem glatten Zweig daneben ein N machen. Gibt es Prinzipien für diese von mir gesehene Organisation? Was sind sie? Man kann versuchen, die Faktoren, die hier zu Werke sind, experimentell zu isolieren. Aber eine einfachere Vorgangsweise kann in der Darstellung der kritischen Faktoren verwendet werden. Demonstration anhand einiger einfachen charakteristischen Felder.
Hier zum Beispiel das Prinzip der Nähe, welches nach Wertheimer das Sehen von Gruppierungen bestimmt. Man kann nicht ohne weiteres Gruppierungen von zwei Punkten aus der zweiten unten stehenden Reihe machen. Man sieht Gruppierungen von drei Punkten. Und man muss sich zwingen, daraus Gruppierungen von zwei Punkten zu machen. Das Prinzip der Ähnlichkeit funktioniert nicht ganz unähnlich sozusagen, bestimmt auch das Sehen von Gruppierungen, aber anhand der Ähnlichkeit der Gestalthaftigkeit der Teile dieser Gruppierung. Das Prinzip der guten Kurve oder guten Fortsetzung entscheidet beispielsweise, ob wir an diesem Beispiel zwei ungerade Linien sehen oder die Winkel AB oder BC oder CD sehen. Das sind konkrete Beispiele dessen, wovon Wertheimer in dem Text gerade gesprochen hat. Man muss sich zwingen, die Winkel BA oder CD zu sehen. Entgegen dem, was man tatsächlich sieht. Der Punkt ist, man mache bitte den Versuchspersonen oder uns als Menschen keine Vorschriften darüber, was wir zu sehen haben, sondern man fragt, was seht ihr und versucht das zu erklären. Ich bin rückwärts gegangen. Solche Ansätze sind in der Weimarer Kultur sehr produktiv gewesen. Ich kann nur die Beispiele hier am Schirm zeigen. Das sind zwei Studierende von Wertheimer gewesen, Karl Dunker, der den Begriff des Bezugssystems in die experimentelle Psychologie aus der Relativitätstheorie eingeführt hat, und Rudolf Arnheim, der bei Wertheimer über physiognomische Wahrnehmung promoviert hat, aber später berühmt geworden ist als einer der Pionieren der Filmtheorie. Damit muss es sein Bewenden jetzt haben, aus zeitlichen Gründen, und wir kommen zum Kollegen von Max Wertheimer, Wolfgang Köhler.
Ich, Wolfgang Köhler, evangelisch-lutherischer Konfession, wurde als Sohn des Gymnasialdirektors A.D. Franz Köhler am 21. Januar 1887 in Rehwahl geboren und bin derzeit Bürger des Großherzogtums Weimar-Eisenach. Ich besuchte die Bürgerschule und das herzogliche Gymnasium in Wolfenbüttel und erhielt das Zeugnis der Reife zu Ostern 1905. Danach studierte ich Philosophie und Naturwissenschaften an den Universitäten Tübingen, Bonn und Berlin. Unter Weisung habe ich mit Professoren Fischer, Gerke, Kettner, Nernst, Planck, Riehl und Stumpf erhalten.
Haben Sie die Namen Nernst und Planck gehört? Nicht ganz gewöhnlich für einen Philosoph der damaligen Zeit, bei Walter Nernst oder Max Planck studiert zu haben. Die Folgen werden gleich sichtbar werden, aber noch nicht. In einem ersten Schritt, nachdem Köhler Max Wertheimer kennengelernt hat und zum Gestaltpsychologen oder Gestalttheoretiker bekehrt worden ist, er hat gesagt, dass die Begegnung mit Max Wertheimer hat sein wissenschaftliches Leben von Grund auf verändert. Sie haben gesehen, in welchem Zusammenhang dieses Treffen stattgefunden hat, nämlich in Frankfurt, als Köhler Versuchsperson bei Wertheimer im Experiment zum Bewegensehen fungiert hat. Argumentiert Köhler in einem ersten Aufsatz, der nach diesen Begegnungen entschied, mit dem Titel Über unbemerkte Empfindungen und Urteilstäuschungen, gegen die von ihm sogenannte Konstanzhypothese. Die Hypothese, das ist so etwas wie eine 1-zu-1-Beziehung von punktförmig verstandenen Außenreizen und Empfindungsdaten gebe. Das ist eine konventionelle Annahme der damaligen Zeit, die in der Sinnesphysiologie von heute immer noch eine ganz wesentliche Rolle spielt. Die Rezeptoren auf der Retina unserer Augen sind tatsächlich punktförmig. Also muss die Frage gestellt werden, wieso wir Farben in Zusammenhang zueinander sehen, wenn diese Punkte auf der Retina die ersten Rezeptoren des Lichtes von der Außenwelt sind. Köhler sagt dazu, nicht hypothetische, konventionell vorgeschriebene, punktförmige Empfindungen sollen der Gegenstand der Wahrnehmungspsychologie sein, sondern Dinge. Die Dinge, die wir tatsächlich sehen und deren Verhältnisse zueinander sollen der Gegenstand der Wahrnehmungspsychologie sein. In viel blümigerer Form haben Sie Ähnliches eben von Wertheimer gehört, aber erst 10 Jahre später formuliert. Köhler ist es dann, der die Chance erhält, diese Gedankengänge an nichtmenschlichen Tieren auszuprobieren. Es wird eine Anthropoidenstation auf der Insel Teneriffe im Jahre 1913 errichtet, unterstützt von einer Stiftung der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Als zweiter Direktor dieser Station wird Wolfgang Köhler auf Empfehlung vom bereits erwähnten Karl Stumpf bestimmt, obwohl Köhler selbst keinerlei Erfahrung in Tierpsychologie aufweisen kann, hält Stumpf ihn für befähigt, selbst in jungen Jahren so etwas in die Hand zu nehmen. Und anhand der Untersuchungen, die er dort anstellt, in den Monaten in den ersten Monaten von 1914, publiziert er dann ein großes Buch mit dem Titel Intelligenzprüfungen an Menschenaffen, noch während er auf Teneriffa infolge des Ersten Weltkrieges interniert bleibt, schreibt er dieses Buch. Und hier behauptet er, dass es so etwas wie Einsicht beim tierischen Problemlösen geben kann. Das klingt sehr anthropomorphisch, als würden die Tiere menschliche Eigenschaften besitzen. Und daher bedarf es eines Kriteriums der Einsicht. Aber zunächst wollen wir das Verhalten anschauen, von dem hier die Rede ist. Hier ist Chica, also ein weibliches Tier, das den Stock nimmt, um eine Banane zu holen. Wollen Sie es nochmal sehen? Vielleicht schaffe ich es. Kurz. Denn es geht darum auch, wie ihr Verhalten aussieht. Nicht nur, dass sie eine ziemlich kluge Lösung für das Problem findet, sondern wie das Verhalten aussieht. Nun geht es weiter. Für Köhler gab es einen grundlegenden Unterschied zwischen genuinen Leistungen beim Problemlösung, die hier links in dem schematischen Diagramm zu sehen sind, und Imitaten des Zufalls, so wie Hühner zum Beispiel herumgackern, bis sie plötzlich irgendwie per Zufall entdecken, dass es da Futter gibt und dann erst herum um die Barriere rennen, um es zu finden. Also es ging um eine prinzipielle Gegensatzbildung zwischen Versuch und Irrtum als Prinzip der Problemlösung und einsichtiges Problemlösen. Was heißt nun einsichtiges Problemlösen?
Der Eindruck ist zwingend, dass die Kurve als Ganzes auftritt und von vornherein als Produkt optischer Übersicht über den gesamten Situationsaufbau. Die Schimpansen, deren Gebaren ja ungleich sprechender ist als das etwa von Hühnern, erweisen eigens durch ihr Blicken, dass sie wirklich zunächst eine Art Bestandsaufnahme der Situation vornehmen. Aus dieser Übersicht springt dann das Lösungsverhalten hervor. Wir wissen bei uns selber scharf zu unterscheiden zwischen einem Verhalten, das von vornherein der Rücksicht auf die Situationseigenschaften entspringt, und einem anderen ohne dieses Merkmal. Nur im ersteren Fall sprechen wir von Einsicht, und nur dasjenige Verhalten von Tieren erscheint uns auch als zwingend einsichtig, das in geschlossenem, glatten Verlauf von vornherein dem Situationsaufbau der gesamten Feldgestaltung gerecht wird. Danach ist dieses Merkmal Entstehen der Gesamtlösung in Rücksicht auf die Feldstruktur als Kriterium der Einsicht anzusetzen.
Also es geht um die Struktur der Gesamtsituation, der Gesamtproblemsituation, dort Futter, hier ich, dazwischen was? In diesem Fall Baumstamm, keine Verbindung am Beginn, erst nach langem Schauen, das Tier hat sich gar nicht bewegt, also nichts zum Herumprobieren, sieht es unmittelbar, ach, Baumstamm, Futter, Verbindung, kontinuierliche Lösungskurve, verstehen Sie? Es geht darum, was im Tier hypothetisch vor sich geht, wie das aber auch darum, wie das sichtbar ist im Verhalten des Tieres. Und nun die spektakulärste Leistung aus einer Art Beigabe von Sultan, dem größten der Schimpansen. Das ist etwa ein Monat nach der Entdeckung der Problemlösung durch Sultan. Also er führt nur vor, was er schon kann in diesem Bild. Schauen Sie. Zwei Rohrstücke ineinander. Das ist kein dummes Tier, der das kann. Und er ist auch das Einzige in der ganzen Truppe, das es geschafft hat, es so zu machen. Aber beeindruckend genug, trotzdem würde ich sagen, einfach als Nachweis dessen, was Tiere imstande sind zu schaffen, unter den richtigen Bedingungen. Und darum geht es auch bei Köhler, als Prinzip der experimentellen Methodik, nicht irgendwelche artifiziellen Bedingungen aufzustellen, sondern die Bedingungen so zu gestalten, dass die Tiere das Problem lösen können. Während er auch noch auf Teneriffa weilt, schreibt Köhler ein Buch, das ihm die Professur in Berlin einbringt und zugleich den dritten Schritt in der Entwicklung der Gestalttheorie darstellt, den Schritt zur Gestalttheorie aus Philosophie der Natur, und zwar mit dem unglaublich provokanten Titel »Physischen Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand«. Hier stellt er zwei Kriterien auf für die Zuschreibung von Gestalteigenschaften in der Physik, die er nach Christian Ehrenfels, den Sie schon gesehen haben, dessen Namen Sie kennengelernt haben wenigstens, nennt, obwohl sie nicht ident sind mit den Kriterien, die Ehrenfels damals für Gestaltqualitäten aufgestellt hat. Die sind eher Verallgemeinerungen der Kriterien von Ehrenfels. Das erste heißt Übersubjektivität, das heißt, dass eine Struktur als Eigenschaft etwas mehr hat, als wenn man nur die einzelnen Teile dieser Struktur zusammenzählt. Also in diesem Fall tatsächlich ein Ganzes soll mehr sein als eine Summe von Teilen. Zweites Prinzip ist tatsächlich von Ehrenfels, Sie haben es bereits gehört, anhand des Beispiels der Melodie. Transponierbarkeit heißt, die Struktur wird beibehalten, auch wenn sie in unterschiedlichen Zusammenhängen vorkommt. Oder wenn sie verändert wird, wird die Struktur wiederhergestellt bzw. stellt sie sich wieder her. Was das alles weniger abstrakt formuliert heißt, kann man vielleicht an einem Beispiel fix machen. Die Verteilung von Strom auf einem Leiter hat Köhler als starke Gestalt tituliert, weil diese beide Kriterien genügt. Das ist mehr als bloß eine Aneinanderreihung von einzelnen Pulsen für ihn zumindest, weil er aus der Feldtheorie kommt, physikalisch gesehen. Und stört man diese Strömung, stellt sie sich wieder her, sobald die Störung behoben wird. Also physikalische Felder und Systeme sind für ihn Gestalten nach diesen Kriterien. Und das bedeutet keine Subjektivierung der Natur, um dies nachzuweisen.
Wir meinen noch etwas anderes und radikaleres. Aktuelles Bewusstsein ist in jedem Falle zugehörigem psychophysischen Geschehen, den phänomenal und physisch realen Struktureigenschaften nach verwandt, nicht sachlich sinnlos, nur zwangläufig daran gebunden.
Was war denn das gerade? Das war Köhlers Antwort auf die Frage, was das, was er gerade ausgeführt hat über physischen Gestalten, für das Hirngeschehen bzw. das Verhältnis des Hirngeschehens zum psychischen Gestaltgeschehen aussagt. Und ich bitte darum, das noch einmal zu lesen.
Wir meinen noch etwas anderes und radikaleres. Aktuelles Bewusstsein ist in jedem Fall zugehörigem psychophysischen Geschehen, den phänomenal und physisch realen Struktureigenschaften nach verwandt, nicht sachlich sinnlos, nur zwangläufig daran gebunden.
Die Überschrift über das betreffende Kapitel steht auf der ersten Zeile des Schirms. Denn was innen, das ist draußen. Wissen Sie, woher das kommt? Murmel. Das ist aus Johann Wolfgang von Goethes Gedicht Epirema, 1823. Wenn ich Zeit hätte, würde ich das ganze Gedicht auf den Schirm stellen, aber der Punkt ist klar, die Referenz ist intendiert. Köhler will eine Verbindung zur deutschen Klassik herstellen mit diesem Gedankengang. Und das Prinzip hat er in diesem Buch noch nicht so genannt, aber später hat es dann so geheißen. Das Prinzip heißt psychophysischer Isomorphismus, und zwar zu Recht, weil die Struktur in der Außenwelt und im Hirngeschehen wie im Psychischen die gleiche sein soll. Gestaltet sein innen, innen und innen, könnte man fast sagen. Was heißt das konkret fürs Hirngeschehen?
Alles hängt mit allem zusammen.
Entschuldigung, kurz unterbrochen. Erstmal, was heißt es nicht? Das hätte ich sagen müssen. Was heißt es nicht? Das heißt, denn was innen das ist draußen, heißt es, dass Köhler nun plötzlich Romantiker sein soll, obwohl er bei Nernst und Planck gelernt hat?
Alles hängt mit allem zusammen, das ist kein Satz, der die spezifischen und irgendwie wertvollen Eigenschaften von Beobachtetem angäbe oder zu deren Verständnis viel beiträge. Die Rede vom allgemeinen Zusammenhang in der physischen Welt gibt ein Naturbild, das ohne Profil und innere Zeichnung unterschiedslos und gleichmäßig in sich verschwimmt. Die Erfahrung aber zeigt vielfach beschränkte Gebiete, sogenannte physikalische Systeme, von dem übrigen Weltzusammenhang so weit unabhängig, dass deren Einfluss keinesfalls als den Kräften des inneren Zusammenhanges in ihnen gleichwertig angesetzt werden darf. Gesetze der Naturwissenschaft, wenn sie in einem klaren Sinne ausgesprochen werden, beziehen sich auf solche Systeme und die spontane Ausbreitung physischen Materials in eben solchen ergibt physische Gestalten in der einzigen Bedeutung des Wortes, welche gegenwärtig klar und streng gemacht werden kann.
Also keine fusselige Romantik soll hier das Wort gepredigt sein. Köhler distanziert sich explizit von dem Gedanken, der besagt, nur weil das atomistische Denken nicht genug ist, um das Psychische zu beschreiben, müssen wir sofort zum genauen Gegenteil des atomistischen Denkens, dem vagen Holismus, von dem auch heutzutage immer noch viel die Rede ist. Nein, Köhler sucht einen Mittelweg, einen Holismus, mit dem man im Naturwissenschaftlichen tatsächlich arbeiten können soll. Nun, was heißt das konkret fürs Hirngeschick?
In der theoretischen Physik wird gezeigt, dass eine auszeichnende Bedingung für alle zeitunabhängigen Strukturen gültig ist. Die Energie einer Gestalt ist Funktion ihrer Raumstruktur. Oder auch, in allen Verläufen, welche überhaupt in zeitunabhängige Endzustände ausmünden, verschiebt sich die Ausbreitungsart in Richtung auf ein Minimum der Strukturenergie hin. Wir übertragen auf das Nervensystem. Auch zeitunabhängige psychophysische Gestalten nehmen in jedem Falle diejenige Ausbreitungsart an, welche unter den retinalen und sonstigen Bedingungen des jeweiligen Geschehens die kleinste mögliche Strukturenergie im Ganzen gibt. Wir wollen die betreffende, noch nicht eindeutig zu fassende Gesetzmäßigkeit vorläufig als Tendenz zum Zustandekommen einfacher Gestaltung oder auch zu Prägnanz der Gestalt bezeichnen und diesen Worten mit Bewusstsein eine Bestimmtheit lassen, welche wohlgeneigt ist, uns stets an die ungelöste theoretisch-physikalische Aufgabe zu erinnern. Es hat wohl einen Wert, wenigstens diese zu kennen. Die eben angegebenen Bezeichnungen sind von Wertheimer eingeführt, aber nicht zur Beschreibung des Verhaltens anorganisch-physikalischer, sondern phänomenaler und also auch physiologischer Geschehensstrukturen. Indessen dürfen die Ausdrücke auch auf physikalisches Gebiet übernommen werden. Denn die Tendenz und Ausbildungsrichtung, welche in der Psychologie Wertheimer als allgemein erkannte und mit jedem Namen belegte, ist ganz offenbar eben diejenige, von welcher bisher die Rede war.
Im Klartext formuliert, das Hirngeschehen in den bestimmten Arealen, die für die einzelnen Sinnesleistungen zuständig sein sollen, ist feldtheoretisch im Sinne der physikalischen Feldtheorie zu deuten. Und das wäre der konkrete Gehalt der Aussage, denn was innen, das ist draußen. Noch allgemeiner formuliert, Wertheimers Theorie der Prägnanz der Gestalt oder das Prinzip, der das besagt, dass das Wahrnehmungsgeschehen dahin tendiert, die einfachste, klarste und damit beste Struktur einzunehmen, die unter den gegebenen Bedingungen möglich ist, so das Prinzip der Prägnanz in der heutigen Formulierung, nichts anderes sei als eine Anwendung im Psychischen des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Hier ein Beispiel aus dem Buch Köhlers, einer Maximum-Minimum-Verteilung, wie von Ernst Mach schon lange vorher angeführt, um zu zeigen, was im Physischen gemeint ist. Nimmt man Fäden auf einem Seifenfilm, tendieren sie dazu, einfache Strukturen ganz spontan einzunehmen. Keine menschliche Hand hat diese Form geschaffen, sondern die Fäden selbst haben diese Form angenommen, wegen der dünnen, der gleichmäßigen Verteilung des Films auf einem Stück Glas. Das ist für Mach wie für Köhler nichts anderes als ein Beispiel des Prägnanzprinzips in der Physik. Und hier ein Beispiel dessen, was er noch weiter meint. Ein Felddiagramm nach James Maxwell wird selten gezeigt in heutigen Lehrbüchern. Für Köhler ist es ein Beispiel dessen, wie einfache Verteilungen in physikalischen Feldern dargestellt werden können, und zwar so, dass ihre Schönheit unmittelbar wahrnehmbar ist. Die Schönheit, die sich aus der einfachen Strukturierung dieses Feldes als physikalisches Feld sowie auch aus der Darstellung desselben ergibt. Denn was innen, das ist draußen. Köhler meint also weit mehr, als es anfangs den Anschein hatte. Eine Ästhetik ist hier mit impliziert, die er für die Natur genauso geltend machen will wie für unsere Wahrnehmung desselben. Wie geht's weiter? Wie gesagt, wurde Köhler im Jahre 1922 zum Nachfolger seines Lehrers Karl Stumpf, zum Ordinarius für Philosophie und Direktor des Psychologischen Instituts der Friedrich-Wilhelm-Universität zu Berlin ernannt. Denselben Titel also nimmt er an wie der seines Lehrers und er tut das freiwillig. Also ich knüpfe wieder an die ursprüngliche These, dass es hier um eine Doppelidentität des Philosophen und des naturwissenschaftlich arbeitenden Psychologen gehandelt hat. In dieser Zeit konnten spektakuläre Experimente dank der Größe der Schlossräume durchgeführt werden. Darüber kann ich hier nicht viel mehr sagen, aber das Bild spricht schon einiges. Und Köhler konnte auch den Schritt von der Physik zur theoretischen Biologie machen. Beispielsweise in einem Aufsatz zum Problem der Regulation, den er bezeichnenderweise in einer Festschrift für Hans Driesch, den Neovitalisten, 1927 publiziert hat. Hier schreibt er, dass der zweite Hauptsatz eine Selbstregulierung physikalischer Systeme in Richtung auf Gleichgewichtszustände vorschreibt. Das ist kein neuer Gedanke, er muss den nicht neu entwickeln, sondern das war in den 20er Jahren schon allgemein Gedankengut. Aber die Anwendung dieses Gedankens auf organische Systeme, so erkennt er in diesem Aufsatz, stellt gewisse Schwierigkeiten auf, die er nun anzugehen versucht, jedenfalls. Und eine Lösung des Problems würde eine Einbeziehung des Verhältnisses von Organismus und Umwelt erfordern, so schreibt er in diesem Aufsatz, denn kennt man heutzutage, also diesen Satz kennt man heute allgemein, aber dass Köhler ihn als Erster formuliert hat, kennt man nicht. Und zur Erklärung beispielsweise nicht nur der in der Gegenwart vorhandenen Verhältnissen von Organismen und Umwelten, sondern auch von der Entwicklung lebendiger Systeme, beispielsweise in der Morphogenese, fordert Köhler eine Unterscheidung zwischen geschlossenen Systemen, wie sie in der Physik bekannt sind, und offenen Systemen, die hier zur Anwendung gebracht werden soll. Es bleibt bei der Forderung, Köhler entwickelt diesen Gedanken nicht weiter. Aber ohne diesen Gedanken ist die allgemeine Systemtheorie, wie sie beispielsweise von Ludwig von Bertalanffy viel später in der theoretischen Biologie formuliert werden sollte, kaum zu denken. Nun kommen wir aber zu einem fatalen Wendepunkt und bald langsam zum Schluss. Im Jahre 1933 verabschieden die Nazis als eines ihrer ersten Gesetze ein Gesetz mit dem Namen Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. In diesem Gesetz wird die Entlassung bzw. Zwangsemeritierung von Menschen verfügt, die entweder nicht arischer Abstammung seien, bitte die Gänsefüße mitdenken, oder die politische Zuverlässigkeit nicht aufbieten können, die im neuen Staat notwendig ist. Also Sozialdemokraten im Klartext. Viele der bedeutendsten Köpfe der deutschen Wissenschaft genügten diesen Bestimmungen nicht und müssten ihre Ämter räumen bzw. in die Emigration gehen, darunter Max Wertheimer. Davon wird gleich die Rede sein. In Antwort auf diese Gesetzgebung schreibt Köhler in aller Öffentlichkeit eine der ganz wenigen Stellungnahmen dagegen, die jemals aus akademischem Munde zu der Zeit zu vernehmen gewesen ist. Die Rede ist von einem Text namens Gespräche in Deutschland. der auf Seite 2 der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 28. April 1933 erschienen ist. Und darin sagt er unter anderem Folgendes.
Die mächtigen Männer, die gegen Deutschland regieren, haben mehr als einmal nach den anderen Deutschen gefragt, nach denen, die bisher abseits stehen und die zu gewinnen sicher lohnt. Wer sie gewinnen will, muss wissen, weshalb sie abseits stehen. Und wenn sie wirklich etwas wert sind, wird offene Behandlung dieser Frage vaterländische Pflicht. Man kann leicht erfahren, was sie fernhält, denn eben können sie von nichts anderem sprechen. Ein Kind vermag zu erkennen, dass sie unter schwerem Druck leben. Sie sind traurig aus Angst um ihre Nation. Da nun auf und ab im Lande, in den Fachvertretungen der Berufe, den Verbändeteilungen der Wirtschaft und bis in die einzelnen Unternehmen ein Mann nach dem anderen davon muss, an dessen deutscher Gesinnung so wenig gezweifelt werden kann, wie an seiner gründlichen Sachkenntnis und seiner Eignung als Charakter, so höre ich immer wieder die Frage, warum? Ich finde gar nicht, dass diese Menschen etwa neidisch wären. Sie haben einfach Angst um die nahe Zukunft ihres Vaterlandes, wenn in jedem Lebensbereich nicht der schlechthin geeignetste unter allen Männern deutscher Gesinnung, sondern überall der Nationalsozialist des Bereiches die Führung in seine Hand nimmt. Sie wagen nicht zu hoffen, dass dieser immer mit jenem identisch sein werde. Und inzwischen steht ihnen ihr Vaterland näher, selbst als die Partei, die schon so Großes am Vaterlande geschaffen hat. Man missverstehe diese Leute nicht. Sie sind keine Aufrührer. Im Gegenteil, nichts wünschen sie mehr als feste Ordnung im Staat. Und wenn sie die mächtigen Männer der Regierung um etwas bitten würden, so wäre es weniger Lockerung der Staatszügel als vielmehr rechte Strenge und die für alle Deutschen nach gleichem Maß. Ich fragte solche Menschen, weshalb sie bei so viel Übereinstimmung in wesentlichen Punkten nicht in die Partei eintreten und sich so, je auf ihrem Sachgebiet, zur Auswahl für die wichtigen Stellen verfügbar machen. Die Antwort war immer dieselbe. Auch vorzügliche Männer haben gehen müssen, anscheinend weil sie nicht zur Partei gehören. Wir haben das nicht verstanden, denn es geht ja um Deutschland und nicht um eine Partei und sei es die wertvollste. Es wird uns schwer, einer Partei beizutreten, deren Vorgehen wir in einem so wesentlichen Punkt noch nicht begreifen. Wenn ich aber weiter frage, so zeigt sich, dass noch eine andere Sorge vorliegt, die freilich ebenfalls aus dem Prinzip der Sachlichkeit um der Nation willen entspringt. Sie betrifft die Rassenpolitik der Nationalsozialistischen Partei und des neuen deutschen Staates. Keiner von den Deutschen, die ich meine, leugnet das Vorhandensein eines Judenproblems in Deutschland. Die meisten von ihnen glauben, dass die Deutschen das Recht haben, die Zusammensetzung ihres Volkskörpers zu kontrollieren. Zu dem groß gewordenen Anteil Gelegenheiten des Volkes durch weise Regelungen zu beschränken. Nur solche Maßnahmen aber können sie innerlich billigen, die nicht auf Umwegen Deutschland schädigen, die nicht plötzlich die Existenz von ganz Unschuldigen zerstören und die nicht die bedeutenden, vornehmen Menschen unter den deutschen Juden schwer verletzen. Denn meine Freunde wollen der These nicht zustimmen, dass jeder Jude als Jude eine niedere, minderwertige Form von Menschentum darstellt. Als ich fragte, griff einer nach dem Psalm und las: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Und ob ich schon wandelte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Auch den 90. Psalm las er noch und sagte dann: Kaum hat je ein Deutscher Menschenherzen tiefer erschüttert und getröstet, die in Not sind. Und dies ist von den Juden zu uns gekommen.
Ich habe hier Ambivalenzen der Widerständigkeit geschrieben. Ich weiß nicht, ob Sie verstanden haben, warum. Köhler beginnt diesen Text mit einem rein pragmatischen Einwand gegen die neue Nazi-Gesetzgebung. Warum schreibt er, und danach habe ich leider vergessen zu sagen, dass das gelesen werden soll, wer sind die Nachfolger? Später heißt es dann, indirekt schädigen. Max Planck geht Hitler besuchen und macht denselben Einwand. Sie schaden mit ihrer Politik der deutschen Nation, indem sie der deutschen Wissenschaft Schaden zufügen. Das hat mit allgemeinen Prinzipien der Moral und der Menschlichkeit wenig zu tun. Erst später im Text kommt er zum allgemein menschlichen und zum Einwand gegen die Rassentheorie der Nazis. Das meinte ich mit Ambivalenzen der Widerständigkeit. Ich sage das nicht, verstehen Sie mich richtig, um Köhler irgendeinen Vorwurf zu machen, sondern um Ihnen begreifen zu helfen, wieso seine Akt des Widerstandes, denn das war sie, ohne Zweifel, so formuliert wurde und nicht anders. Es ging ihm ja um die Vornehmeren unter den deutschen Juden, wie es ja wortwörtlich heißt. Also die Haltung einer geistigen Elite, die er da zum Ausdruck bringt, ist auch die eigene. Gleichwohl versucht Köhler, seine Eigenständigkeit als Institutsleiter zu wahren, obwohl Nazi-Studenten äußerst scharf gegen ihn und vor allem seine Assistenten, die als Linke gegolten haben, in der Weimarer Zeit vorgehen, mit Schriften wie zum Beispiel, warum hat sich das Psychologische Institut noch nicht gleichgeschaltet? Köhler mobilisiert Kräfte in der Bürokratie, die gegen solche Wildwuchs von studentischer Seite auch gesonnen sind und kann sich ein paar Jahre halten, aber nach 2 Jahren entscheidet er sich zum Aufgeben, nimmt ein Angebot auf einer Professur am Swarthmore College in der Nähe von Philadelphia an und geht freiwillig in die Emigration als einer der ganz wenigen nichtjüdischen Deutschen, die nicht Sozialdemokraten oder politisch Aktive in anderem Sinne gewesen sind. Er entfaltet eine erfolgreiche Karriere in den USA, obwohl er an keiner Universität, sondern an einem College tätig ist und wird in den 50er Jahren in ehrenvollen Positionen auch dort anerkannt. Wie ist es nun um Max Wertheimer bestellt? Er wurde nach dem sogenannten Arierparagraphen entlassen. Wertheimer ist einer derjenigen, die gemeint sind in dem Artikel von Köhler, aber auch viele Physiker, die er kannte, die Göttinger Schule zum Beispiel, James Franck und andere sind mitgemeint, obwohl er die Namen nicht nennt. Wertheimer ist aber auch einer der ersten Emigranten, die Stellen erhalten, wegen seiner bereits großen Bekanntheit in den USA. Ab Herbst 1933 wird er Professor für Philosophie an der University in Exile, an der New School for Social Research in New York. Hier ein Bild seiner Familie bei der Ankunft in New York. Und hier ein Bild von ihm beim Unterrichten an der New School. Wertheimer nimmt im Exil zum ersten Mal aus gestalttheoretischer Perspektive Stellung zu zentralen Fragen der Philosophie, wie die Wahrheitsfrage oder zur Theorie der Ethik und der Demokratie Stellung. Es ist, denke ich, diese Stellungnahmen, meine ich zumindest, als Antwort darauf, was ihm zugefügt worden ist. Und als Beispiel möchte ich Ihnen ein längeres Zitat jetzt zukommen lassen, weil dieses Zitat, das wird nun der Schluss sein, ein Problem berührt, das uns heute auch angeht.
Heutzutage begegnen wir oft einer These, die der Vorstellung vom Homo sapiens radikal widerspricht. Diese These behauptet, dass es einfach falsch sei, vom Menschen in dieser Weise zu sprechen, dass der Mensch nur eine blasse Abstraktion, eine Fiktion sei. Sie versichert, dass Menschen, Rassen, Kulturen in ihren Vorstellungen und Bewertungen fundamental voneinander verschieden sind. Gemäß dieser Theorie ist es sinnlos, von der Ethik zu sprechen. haben wir nur eine Vielfalt von verschiedenen Systemen und Bewertungen. Und diese sind nichts als historische Ereignisse, die sich mit dem historischen Prozess ändern. Alle Werte sind dementsprechend von Grund auf relativ, veränderlich in Raum und Zeit. Heutzutage brauchen viele diese Doktrin der Relativität der Ethik im Sinne einer Behauptung, die sich von selbst versteht. Diese letzte Behauptung ist bestimmt nicht wahr. Gibt es nicht, sowohl auf der technischen als auch auf der menschlichen Seite, allgemeingültige Bedingungen für menschliche Gesellschaften, welche die Möglichkeiten begrenzen? Gibt es nicht Übereinstimmungen in den Bedingungen für menschliche Gesellschaften und für Menschen? Doch zuerst möchten wir hier eine formale Frage stellen. Ist der direkte Schluss von der Feststellung unterschiedlicher, widersprüchlicher Tatsachen hinsichtlich Bewertungen auf die Heterogenität der ethischen Axiome logisch gültig? Denken Sie an ein relativ einfaches Beispiel. Es kommt häufig vor, dass Menschen sich an einer Massensituation im psychologischen Sinne begeistert beteiligen und kurze Zeit später ist ihnen völlig unverständlich, wie sie sich so unbesonnen verhalten konnten. Sie taten es, psychologisch betrachtet, unter den besonderen Bedingungen der Massensituation, unter der Massensituation, die sie blendete. Ihr Verhalten war nur möglich, weil ihr Bewusstseinsfeld ungeheuer eingeengt oder weil das Feld der in der aktuellen Situation entscheidenden Faktoren eingeengt war. Ist es korrekt, den Übergang von einem Zustand zum anderen einfach als einen Übergang von einem System der Ethik zu einem anderen zu beschreiben? Wir haben hier eine objektiv gegebene Situation und ein Verhalten, eine Handlung. Und es ist zunächst wichtig zu spüren, zu sehen und zu verstehen, welchen konkreten Stellenwert diese Handlung in dieser Situation hat. Die wichtigste Frage ist nicht die nach einer subjektiven, einem Objekt äußerlichen Bewertung, sondern die nach den Beziehungen innerhalb des Geschehens selbst. Danach, wie weit die Handlung den Gefordertheiten der Situation gerecht wird, nach dem Zueinander der beiden, nach dem Verhältnis zwischen der Situation und der Handlung. Das tatsächliche Verhalten kann ohne Rücksicht auf die Situation festgelegt sein, blind für das, was es in der Realität für das Objekt bewirkt. Das Verhalten kann der Situation Gewalt antun. Das Verhalten kann so beschaffen sein, dass es zur Struktur der Situation passt und dass es bewirkt, was die Situation fordert. Wir haben hier verschiedenartige, objektiv gegebene Eigenschaften, die von den Beziehungen in der Situation abhängen. Wenn jemand in einer konkreten Situation darin scheitert, ihn zu verstehen und vielleicht entsprechend handelt, dann hat er keine andere Ethik, sondern dann ist er blind für die Hauptsache.
Ich denke, dass dieser Gedankengang auch für unsere heutige Zeit relevant ist. Und das ist möglicherweise auch kein Zufall, dass Gedankengänge aus den 30er Jahren für heute relevant sein können. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Geduld.
Ja, ich danke auch Ihnen sehr herzlich. Wir sind ein bisschen spät dran. Wir wollen aber sicher noch eine Viertelstunde ungefähr diskutieren. Wer jetzt ganz schnell los muss, also in dem Grunde sollte lieber jetzt schnell gehen. Und wir warten vielleicht noch 2 Minuten, aber eine Viertelstunde Diskussion können wir uns noch erlauben, dann sind wir kurz nach 9.
Schauspielerisch.
jetzt noch hier verbunden sind, das ist ja schon eine etwas kleinere Gruppe, die jetzt hier noch mitdiskutieren wollen, auch schon ankündigen, dass wie immer wir noch informell uns zusammensetzen hinterher. Das ist eine offene Sache, da kann wirklich jeder dazukommen. Und heute schlage ich vor, dass wir uns in der Box treffen. Irgendwann wird sich auch der Schlosskeller wieder als Ort etablieren. So, ich glaube, wir könnten jetzt, wenn wir die Tür noch zu machen, in die Diskussion einsteigen. Ich denke, wir sollten die Fragen gehen. Wer noch einen Antrag macht? Ja, Herr Lang.
Ja, es hat ja auch schon ein bisschen vor diesen beiden Exponenten Tendenzen in diese Richtung gegeben, in der Psychologie. Ich denke an David Katz und seine Untersuchung, der sich ja auch schon gewehrt hat gegen eine Atomisierung, hat das genannt, der Untersuchungsmethode der Psychologie, die eben sich immer konzentriert auf die Untersuchung von Punkten, zum Beispiel in der taktilen Sinneswahrnehmung und so weiter. Er hat gesagt, dass bestimmte Wahrnehmungen, im Prinzip auch Gestaltwahrnehmungen, sind von Oberflächen, von Feuchtigkeit oder Glätte und solche Dinge, dass man die gar nicht verstehen kann, wenn man nicht zum Beispiel die gegenseitige Bewegung von der befassten Fläche und der befassten Hand in Rechnung stellt. Also auch da schon Ansätze, die gesagt haben, wir müssen von bestimmten holistischen Vorstellungen auch methodisch ausgehen. Und man kann natürlich im Grunde auch den Goethe mit seiner Farbentheorie als Gestalttheoretiker bezeichnen, denn die Punkte, in denen er mit der Physik seiner Zeit differierte, die waren zum Teil von dieser Art. Nur zwei Aussagen, die Netzhaut reagiert immer als Ganzes auf jeden Lichtreiz. Oder wir sehen, er hat diesen physikalistischen Begriff der Strahlen abgelehnt und hat gesagt, wir sehen keine Strahlen, wir sehen immer nur Bilder. Also das ist ausgesprochen, denke ich, in diesem Sinne. Ich habe jetzt noch zwei oder eine Frage eigentlich. Es gibt ja einen Versuch auch sozusagen größere Einheiten zu verstehen oder wenigstens zu benennen als Folge sozusagen atomistischer Strukturen. Und es gibt da diese Begriffe, die so etwas vage sind, aber die denen man oft begegnet, wie zum Beispiel Emergenz oder Supervenienz. Ich sehe da auch den Versuch, so etwas Strukturen, Gestalten zurückzuführen auf eben sozusagen atomistische Zusammenhänge. Und meine Frage wäre die, ist das, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Gestalttheoretiker eigentlich der Ansicht, dass man diese Dinge nicht zurückführen kann, sondern dass sie selbst elementare Erscheinungen sind. Gestalten sind eben nicht zusammengesetzt, sozusagen zu denken aus, eben die Bewegung ist nicht zusammengesetzt, zu denken aus einzelnen Punkten, sondern die Gestalt ist eigentlich etwas Elementares.
Das Wort elementar würden Sie ablehnen, aber den Status der Gestalten als etwas Primäres, unmittelbar Erlebtes, sehr wohl behaupten. Wobei allerdings klar zu machen ist, dass Sie nicht der Meinung waren, dass es so etwas wie Empfindungen oder atomistischen Zuständen nicht gäbe. Das haben Sie nie behauptet. Natürlich wussten Sie, dass die atomistische Physik stimmig ist, in einem bestimmten Sinn. Es ging Ihnen nur darum, klarzumachen, dass es das alleine nicht sein kann. Also dieser Reduktionismus, dagegen wollten Sie sich aussprechen. Und gerade fürs menschliche Erleben, das Primat der Erlebnisse, wie wir sie haben, betonen. Und einfach sagen, es haut nicht hin, einfach zu sagen, dies hier ist nur eine Zusammensetzung von was immer, Elementen und so weiter. Wenn man diesen Gegenstand chemisch analysieren will, ist es durchaus in Ordnung, so zu reden. Aber wenn man fragt, was seht ihr hier, ist es nicht. Also es geht auch um eine Art Angemessenheit der Formulierungen, dem, was erklärt werden soll. statt dem Erlebten oder überhaupt dem Vorgefundenen, ob es Erlebnis oder Verhalten oder was immer sei, Vorschriften zu machen nach dem, was für naturwissenschaftlich richtiges Reden gehalten wird.
Das stimmt erstmal nicht,
aber ist
ja,
okay.
Nein, lassen Sie mich. Geblieben ist allenfalls etwas im schummrigen Licht der Gestalttherapie. Die letzten großen Untersuchungen zur Gestalttheorie in Bezug auf Wahrnehmung und die psychologischen Experimente, meines Kenntnis nach von Metzger in den 60er Jahren in Münster gemacht worden. Danach verschwand es aber vollkommen hinter dem anderen Siegeszug der behavioristischen Wahrnehmungsforschung oder weitgehend des Kampiagens. Das braucht man jetzt gar nicht alles machen, aber sozusagen die Produktivität wüsste ich nicht, wo sie beispielsweise in der Psychologie geblieben ist. Und dann wäre meine Frage, warum eigentlich, woran lag das eigentlich, dass sie sozusagen kaum Fortsetzungen gehabt hat in der, sozusagen in den Kernbereichen der Forschung?
Also es gibt mindestens zwei Antworten auf diese Frage. Eine Antwort ist eine, wenn Sie wollen, so wollen, soziologische. Die Vertreibung von Köhler und Wertheimer und der vorherige Weggang Kurt Gofkers nach Smith College in Northampton, Massachusetts 1927, der nicht politisch verursacht wurde, hat es mit sich gebracht, dass die alle nicht mehr im deutschsprachigen Raum waren und auch nicht zurückgekommen sind. Wertheimer starb schon 1943, aber wichtiger noch ist der Punkt, dass alle drei an Orten in Amerika gewirkt haben, die nicht dafür da waren, große Zahlen von Doktoranden auszubilden. Sie haben großen Respekt gehabt und Leute kamen zu ihnen zu studieren, aber wenn sie promovieren wollten, mussten sie woanders hin. Bis auf ein paar, die bei Wertheimer promovieren konnten an der New School. Zu der Zeit, in den 30er und 40er und 50er Jahren, waren die Behavioristen in Amerika dabei, sich an den bedeutenderen Zentren für die Ausbildung von Doktoranden zu etablieren. Yale, Iowa, Harvard, verschiedene andere Orte. Zahlen sind leider Gottes von eigenem Gewicht in der Wissenschaft. Und das ist nicht unbedingt eine Aussage über den Wert eines Ansatzes. Wenn der eine Ansatz Dutzende von Doktoranden in die Welt schicken kann und der andere nur wenige. Das ist der eine Punkt. Auch in Deutschland war das so, dass in Westdeutschland damals nur Metzger und Edwin Rausch in Frankfurt übrig geblieben sind. Im Osten hingegen, der Gestaltpsychologe Gottschalk war der König der DDR-Psychologie eine Zeit lang, aber er konnte sich aus politischen Gründen auch nicht mehr länger halten als 1962, kam dann nach Göttingen. Das sind also sozialhistorische Aspekte, die, denke ich, schon eine Rolle spielen in solchen Themen. Aber es ist natürlich auch so, dass, also meine ich zumindest, dass die von einem Siegeszug der gestalttheoretischen Perspektive zwar nicht die Rede sein kann, da gebe ich Ihnen soweit recht, aber dass etwas von der Gestalttheorie sehr wohl übrig geblieben ist, als eine Art Stachel im Fleisch der etablierten Erklärungsansätze. Ganz bedeutende Wahrnehmungsforscher haben immer wieder gesagt, naja, dass wir beispielsweise Pink Volkswagens going left sehen und nicht pink left going Volkswagen, ist ein Faktum. Das müssen wir erklären. Also auf Probleme, die zu lösen sind, haben die Gestaltpsychologen sehr wohl hingewiesen. Deswegen habe ich betont diese Problemstellungen in den Texten. Denn die sind aktuell. Die sind nach wie vor aktuell. Die ganze Neurokognitionswissenschaft beispielsweise ist nicht annähernd in der Lage, mit solchen Problemen umzugehen. Die haben großes Glück, die Neuroanatomen im Hirn, in der Hirnforschung, bis hin zum Farbkontrast und einen Schritt hinüber, darüber hinaus zu bringen. Aber darauf, was unser Wahrnehmungsfeld ausmacht, können Sie mit bestem Willen nicht kommen mit der Hirnforschung. Also trotz dem großen Gerede, von dem jetzt alle über die Hirnforschung sprechen, sind viele der Probleme, auf die da hingewiesen worden sind, noch offen. Und deshalb würde ich sagen, dass doch etwas übrig geblieben ist, aber nicht im Sinne eines Siegessuchs.
Vielleicht habe ich an dieser Stelle eine kleine Frage, die sich jetzt ganz auf diese Texte am Schluss bezieht. Und das ist eigentlich eine doppelte Frage, auch aus vollkommener Unkenntnis über Wertheimers Auffassung zur Ethik, die da am Schluss formuliert werden. Die erste Sache, Sie haben an den Aufsatz von Köhler gezeigt in der Deutschen Allgemeinen Zeitung, haben Sie gezeigt, dass es da ja selbst so eine Art, ich sage jetzt mal, das provokativ Gestaltwechsel gab, das ist vielleicht nicht richtig das Wort, aber dass er auf eine unterschiedliche vielleicht Situationsbeschreibung hin argumentiert. Also dieser Wechsel davon, ob man pragmatisch davon spricht, wie kann man die deutsche geistige Elite irgendwie bewahren und schützen, in einen bestimmten Zweckzusammenhang gestellt, und dann wird das Argument auch anders kontextualisiert. Und vielleicht findet da mitten in diesem Text so eine Art Bruch statt, wie der, also nicht irgendwie analog dem, von dem Wertheimer dann schreibt, dass wir ja in unterschiedlichen Situationen uns auch unterschiedlich diesen Situationen gegenüber, den objektiven Strukturen dieser Situation gegenüber dann verhalten. Also es wäre einfach eine Frage, ob man das jetzt so machen kann, das ist ein bisschen platt vielleicht, diesen letzten Text von Wertheimer zurückzuprojizieren auf den Text von Köhler. Aber die zweite Frage ist dann die, jetzt, also das Argument für die Objektivität sozusagen des Ethischen und gegen den Werterelativismus, der sprach ja sehr deutlich aus diesem allerletzten Text heraus, aber was ja auch heraus sprach, und ich nehme an, das liegt auch an der Unvollständigkeit dieses Textes, ist, dass sehr stark von der irgendwie Anpassung an die Situation geredet ist. Also es gibt sozusagen eine situationengemäße Verhaltensweise. Und dann hieße das dann nicht, der Situation gemäß sich zu verhalten, eben in einem Massenrausch, wenn der Blickfeld entsprechend beengt ist, dann eben auch entsprechend sich zu verhalten, und dann ist das. Also ist das nun ein Übergang von einer Ethik in die andere oder nicht? Diese Frage stand ja so rhetorisch im Raum, war für mich aber noch nicht aus diesem Zitat allein beantwortbar.
Also ich denke, dass es durchaus berechtigt, von philosophischem Standpunkt her gesehen zu fragen, ob Köhlers Text nicht vom Standpunkt Wertheimers deutbar wäre. Ich denke, das ist eine reizvolle Aufgabe. Versuchen wir es jetzt mal ein bisschen als erster Schritt, könnte man sagen, Köhler behält noch eine Sicht der Dinge bei, die 6 Monate früher vielleicht noch valide war, aber im April 1933 langsam aufhört, valide zu sein. Dafür ist ihm kein persönlicher Vorwurf zu machen, dass es die Situation der patriotischen liberalen Deutschen seiner Zeit gewesen. Ich habe vergessen zu erwähnen, als ich dazu zu diesem Text kam, dass in diesem Monat April 1933 die Nationalsozialisten noch nicht alleine regiert haben, sondern zusammen mit den Deutschnationalen. Also es geht hier auch, Köhler selbst war kein Deutschnationaler, der war eher Anhänger der Volkspartei, aber wenn überhaupt. Aber es geht schon darum, dass dieser Teil der gebildeten Eliten tatsächlich noch nicht gewonnen worden war für den Nationalsozialismus. Und diese Ambivalenz bringt er ziemlich gut zum Ausdruck in dem Text, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein, kann man sagen. Aber das bringt mich auch zu einer kleinen Anekdote, bevor ich zur Beantwortung der zweiten Frage komme. Einen Menschen habe ich hier nicht erwähnt, weil das viel zu weit weggeführt hätte, das ist Kurt Lewin. Er war ein Jude, ein bekennender Zionist, der am Berliner Institut auch gearbeitet hat, den Köhler als Oberassistent sehr geschätzt hat und außerordentlichen Professor sehr geschätzt hat und den er auch halten wollte am Institut. Er war beurlaubt in dem Jahr 1933 und hat die Chance genützt, nach Amerika zu gehen. Köhler hat zunächst einmal gedacht, er könnte ihn noch halten und setzte sich für ihn ein. Also nach seiner Wiederkehr sollte er das und das lernen. Und in den Akten steht ein Randvermerk, wir wissen nicht von wem, Köhler weiß nicht, was der Wille der Regierung ist. Also er hat so in der wertheimerischen Sprache nicht alle Aspekten der Struktur der Situation, in der er sich befand, wirklich verstanden. Ich weiß nicht, ob Wertheimer das ihm so gesagt hätte, aber man kann das, glaube ich, im Nachhinein tatsächlich so festhalten. Das ist der eine Punkt. Also was die Frage der Objektivität der Wertethik überhaupt betrifft, und ob eine situative, ich habe ja bewusst gesagt, situative Ethik und nicht Situationsethik. Was Sie formuliert haben, ist eine Situationsethik. Ja, eine Unterordnung der Menschen unter den vermeintlichen Begebenheiten einer Situation ist Situationsethik, wie man sie kennt. Ich nenne Wertheimers Ethik eine situative Ethik, denn die Personen, die Akteure sind in einer Situation, sind auch Teil dieser Situation für ihn. Ja, und das ist schwer nachvollziehbar, weil wir so davon ausgehen, dass die Personen subjektiv sind und die Situation für mich vielleicht objektiv in einem gewissen Sinn. Wertheimer verstand das so nicht. Die Personen in der Situation bilden eine objektive Struktur, für ihn zumindest. Und das hätte bedeutet in diesem Zusammenhang, dass ein Mensch mit der Haltung, von der Köhler spricht in seinem Text, vielleicht imstande ist, die Struktur einer Situation zu ändern, wenn die Situation so gebaut ist, dass das möglich sein kann. Also er behält natürlich auch, ich meine, ich will nicht leugnen, dass die Diskussion in den 30er Jahren zu diesen Themen äußerst kontrovers geführt wurde und heute noch äußerst kontrovers geführt wird. In seinem Unterricht, es gibt Nachaufzeichnungen von Seminar, wurde Wertheimer ziemlich hart angegangen von seinen eigenen Studenten. Viele von ihnen waren links engagiert. Und die haben gesagt, nein, Herr Wertheimer, so geht es nicht. Man muss eine politische Haltung haben und diese zum Ausdruck bringen und die objektive Struktur einer Situation genügt nicht. Es ging hin und her.
Ich gucke nochmal, ob es eine dringende Frage gibt. Sieht nicht danach aus. Dann gibt es vielleicht nur die informellen Nachfragen, die wir vielleicht noch in der Doxhaut weiter verhandeln. Und ich bedanke mich ganz herzlich für alle Ihren wunderbaren Vortrag. Der jetzt nicht mehr da ist.